Die Sonne lässt noch ein bisschen auf sich warten. Wir sind schon aus den warmen Betten ans kalte Mikro gekrochen, damit ihr morgen eine Podcast-Episode bekommt. Guten Morgen, Emu.
Oder guten Morgen, Andreas. Ja, gute Nacht, genau. Ich gottlose Zeit am Sonntagmorgen.
Bäh.
Ja.
Aber hey, um mich über Comics zu unterhalten und mit dir zu unterhalten, vor allem, da tue ich viel.
Ja, auf jeden Fall. Dafür danke ich dir auch sehr. Wir mussten leider unseren Aufnahmetermin etwas verschieben. Normalerweise zeichnen wir am Freitag auf für Montag. Das habe ich aber dienstlich nicht ganz geschafft. Deswegen haben wir uns auf Sonntagmorgen geeinigt und gestern Abend frug ich den lieben Andreas, wann wollen wir aufzeichnen? Und er fragte zurück, was wäre dir recht? Und ich, Idiot, sagte, wie wär's um 9?
Einstellig.
Einstellig.
Da hätte uns schon klar sein müssen.
Ja.
Das ist doch Quatsch.
Und ich dachte, Mensch, das kriegst du hin. Hab aber nicht bedacht, dass ich vielleicht erst um 2 einschlafe. Ja. Das war eher kontraproduktiv. Eigentlich wollte ich dich fragen, ob wir diese Aufnahme heute schon seit September planen.
Seit September?
Ob wir das jetzt schon seit September planen. Aber dann geht alles in die Hose und wir heulen jetzt rum, dass wer anders schuld ist darin. Aber ich glaube, den Insider konnte ich nicht gut genug verpacken, dass der witzig ist.
Da, jetzt.
Aber ich amüsiere mich momentan sehr.
schön.
Ich amüsiere mich momentan sehr.
Ja.
Und genieße viele Presseberichte und Reaktionen im Netz.
Ja. Doch, jetzt habe ich es ja. Ich habe es tatsächlich nur am Rande mitbekommen die letzten 2 Tage und habe es gestern Abend einmal überflogen und dachte, ja, verwundert bin ich nicht.
Nee, also.
Aber dann heul halt nicht so rum, Kollege.
Korrekt, ja. Das ist die endgültige Zerstörung der Opferlämmer.
Ja, genau.
Ja.
Ich würde vorschlagen, 5% und ich wäre verwundert.
Ich würde doch vorschlagen, um diese Situation so zu ehren, nennen wir unsere Folge vielleicht auch so.
Ja, finde ich gut. Damit wäre der Folgentitel
ein
schon
mal Haufen jämmerlicher Affen. Wirklich.
Ja, furchtbar. Aber die Meinung hatte ich schon vorher. Naja.
Das hatte ich auch schon vorher. Aber ich lese es gern schwarz auf weiß. Damit es auch endlich der Letzte in der hintersten Reihe kapiert. Die machen das nicht für euch.
Ja.
Ach Gott.
That yellow bastard.
Ansonsten, Andreas, weg von diesem furchtbaren, unsäglichen Themen. Wie erging dir die Woche? Oder wie ging es dir diese Woche?
Ich habe ganz, ganz wenig gelesen, ehrlicherweise seit dem letzten Mal, denn ich habe ganz, ganz viel gearbeitet.
Mhm.
Also eigentlich habe ich nichts anderes gemacht, als zu schlafen und zu arbeiten.
Ja.
Aber ich will mich gar nicht beschweren, denn es waren sehr viele spaßige Themen dabei, aber es ist auch anstrengend und ich bin froh, dass jetzt Wochenende ist. Und bei dir?
Arbeit war okay. Also wirklich verhältnismäßig okay. Und ich hatte Dienstag mal einen Tag, wo ich mich überrascht habe, dass ich sagte, das war ein guter Tag heute. Das kommt selten vor bei mir. Arbeit war okay. Meine Eltern meinten, heute machen wir, oder dieses Wochenende machen wir mal Oma-Opa-Wochenende. Deswegen meine Kids bei meinen Eltern sind und heute erst wiederkommen.
Nice.
Das heißt, meine Frau und ich hatten frei. Und wir haben es genutzt, um Filme zu schauen. Wir haben es genutzt, um Serien zu schauen, zu lesen. Ich habe diverses Material lesen können. Wir haben den Pinguin endlich gucken können, die Reihe, die Serie. Die ist ja jetzt vollständig seit dieser Woche. Hat sich gelohnt, war wirklich gut. Schöne Ergänzung zum Film, den ich schon sehr mochte. Und meine Frau und ich haben endlich zusammen mal Der Junge und der Reiher schauen können gestern, weil sie kannte den Film noch gar nicht.
Ah, schön.
Und das war schön, mal wieder zu sehen. War ein toller Film.
Das klingt wirklich gut.
Ja.
Das also, klingt toll.
Wir hatten eine Menge Me-Time diese Woche, also zumindest zum Wochenende. Dafür bin ich sehr dankbar. War gut.
Das verstehe ich. Bist du denn auch zum Lesen gekommen und was hast du da zu allerletzt gelesen?
Also, zu allerletzt. Also eigentlich hatte ich vor, für die Folge, als wir am Freitag aufnehmen wollten, hatte ich die Nacht davor nämlich auch schon schlecht geschlafen und hatte mir einen Dark Horse-Titel angeguckt, was tatsächlich zu dem Zeitpunkt der allerletzte war. Mittlerweile ist noch ein bisschen was dazugekommen und ich wollte eine Ankündigung machen für dich. Nur für dich. Ich habe endlich Brubaker's Daredevil angefangen. Ich bin dabei.
Dann mach ich jetzt auch fertig.
Nein, nicht fertig, Mensch. Ich habe den ersten Story-Arc hinter mir.
Ja, ist doch gut.
Also, Matti ist gerade raus aus dem Knast und ja, da bin ich gerade und habe sehr viel Spaß. Und ich denke, dass die Zeit dazwischen sehr hilfreich war. Also, seit wir Bendis beendet haben, das ist jetzt schon wieder ein paar Monate her, das war sehr, sehr hilfreich.
Ja, wir können ja zumindest mal kurz drauf eingehen, auf den Story-Arc. Da war schon stark, finde ich. Also, gerade so im Anschluss daran, ich finde, das hat er richtig gut fortgesetzt.
Ja, ja. Das war schon sehr intensiv. Nicht alles war so plottechnisch so, na, sicher, dass das jetzt so der logische Schritt ist. Aber Brubaker ist halt ein extrem guter Autor, der es schafft, dich sehr, sehr in die Panels reinzuziehen.
Ja,
Ist halt, egal wie der Comic aussieht, er schreibt Page-Turner. Das ist einfach so.
Ja, genau. Und aber auch diese Knast-Atmosphäre, finde ich, hat er gut rübergebracht. Und diesen Kraftverhältnis innerhalb des Gefängnisses und wie sich das verschiebt über die Zeit.
Ja.
Das hat mir schon alles ganz, ganz viel Spaß gemacht zu lesen. Und war auch echt spannend. Also ich bin auch nur so durchgeflogen.
Ja, absolut. Aber den Rest machen wir, wenn wir beide fertig sind.
Ja.
Ja. Was ich jetzt auch angefangen habe, worüber ich aber auch erst später rede, Egmont hat mir den ersten Vagabond-Band geschickt. Ich hab tatsächlich mal wieder einen Manga angefangen. Darüber rede ich aber später, wenn ich den durch habe. Vorher wäre das wahrscheinlich noch nicht so ganz sinnvoll. Das waren so die letzten Sachen. Aber der Comic, den ich am Freitag zuletzt gelesen gehabt hätte, ich liebe die deutsche Sprache, wäre Arcbound 1 gewesen. Und ich habe mich sehr darauf gefreut, das zu erwähnen, weil der kam diese Woche raus und ich wollte widerstehen, wurde schwach und musste über mich selbst lachen. Scott Snyder, Frank Thierry, Ryan Smallman und Tom Hardy. Tom Hardy, ja. Der Tom Hardy, Schauspieler Tom Hardy, Jiu-Jitsu Tom Hardy, Bane Tom Hardy, ja. Der Tom Hardy steht ganz groß als allererster Name auf dem Cover.
Okay.
Vor Scott Snyder. Und guckst du denn rein, wird er aufgeführt für das Character Development. Ja, genau. Genauso habe ich auch geguckt. Sehr viele nicht visualisierte Fragezeichen über dem Kopf. Ja, also geschrieben von Scott Snyder, Tom Hardy, schweres Name-Dropping, ähnlich wie wir es mit Berserker hatten mit Keanu Reeves. Ohne jetzt hier irgendwie argumentieren oder beurteilen zu können, inwieweit die Leute, diese Schauspieler, wirklich in den Entwicklungsprozess des Comics involviert waren. Das kann ich nicht sagen. Oh,
Character Development ist ja ein bisschen wie, ich habe eine Idee, wo es hingehen sollte.
Ja, das ist so wie der achte ausführende Produzent eines Films. So.
Ja, genau, genau. Aber den du ganz vorne schreibst, weil der Name ist groß genug.
Ja, hat irgendwie hat so viel Beitrag geleistet, dass er zumindest mal einen Set-Pass bekommen hat, um aufs Gelände zu kommen. Aber naja, keine Ahnung. Ja. Ist ein Science-Fiction-Comic. Es geht um das Volk der Zenetics, ein menschliches Volk, das durchs All reist und andere menschliche Kolonien überfällt, um eine seltsame Substanz Chronium zu erbeuten, die auf diversen Planeten abgebaut wird. Und die gehen da ziemlich harsch vor, schlachten die Menschen gnadenlos ab. Und im Kern, also im Zentrum der Handlung steht Kai oder Kay, mittlerweile recht erfahrener Militär, der in der Infanterie ist und sehr, sehr oft Selbsthand anlegt und sich die Hände blutig macht. Und irgendwann aus heiterem Himmel, so nach der 80. Kolonie und den, keine Ahnung, 400. Menschen, die er abgeschlachtet hat, kriegt er Gewissensbisse, weil er feststellt, dass die Zenetics doch schon genug Rohstoffe abgebaut haben und die ganzen Kolonien, die jetzt noch anstehen, gar nicht benötigt werden. Und da ist doch das ganze Morden und Schlachten und Töten doch irgendwie sinnlos. Ja, und einen verräterischen Judas-Moment später steht Kay dann auf der anderen Seite und wird von der Killermaschine Nummer 1 der Zenetics in zwei Hälften gerissen. Ist ein typischer Snyder-Comic, also wirklich absolut typischer Snyder-Comic. Bekannte Figuren, bekannte Story-Mechanismen, sehr tolles Artwork, vor allem dann, wenn man auf Blut und Gore steht. Extrem brutal. Es gibt nichts, was einen überrascht. Aber dennoch ist es ein Page-Turner, hat Spaß gemacht zu lesen und ich habe echt Lust auf mehr. Also es ist wirklich generisch vorm Herrn, aber trotzdem sehr unterhaltsam. Und zum Ende hin habe ich mich selbst gefragt, warum denn jetzt dieses unsägliche Name-Dropping mit Tom Hardy? Was sollte dieser Käse? Wäre das wirklich nötig gewesen? Und dann musste ich, also ich habe das selber mir gedacht und laut ausgesprochen. Und dann musste ich anfangen, mit mir selber zu lachen. Weil hätte der nicht draufgestanden, hätte ich das Heft nicht mal gekauft.
Also, ja.
Ja, ich bin selbst zum Opfer. Es
funktioniert.
Selbst zum Opfer geworden. Ich hätte ganz ehrlich, ich hätte wahrscheinlich aufs Paperback gewartet oder bis es bei, keine Ahnung, bei Global Comics erschienen wäre oder sowas oder vielleicht irgendein Presseexemplar bekommen haben, aber die habe ich wahrscheinlich schon verpasst. Trotzdem habe ich gedacht, okay, da guckst du jetzt mal rein, weil ich war zu neugierig und ich hätte sonst selbst nicht gekauft. Also smarter PR-Move. Arcbound Nummer 1 ist, glaube ich, bei Dark Horse erschienen.
Ja.
Ja.
Ich habe gerade kurz drauf geguckt, um zu sehen, wie sie Tom Hardy denn bewerben. Und ja, ist halt der erste Name oben links.
Ja. Steht ganz oben drauf.
Ja, interessant. Interessante Richtung, in der sich das Ganze entwickelt. Hoffentlich hat es sich auch viel gelohnt.
Ja, ich hoffe es auch. Also ist ein gutes Heft. Ist wirklich ein gutes Heft. Mir hat Spaß gemacht. Das Artwork ist sehr, sehr ansehnlich, gerade bezüglich der Gewaltmomente. Auch wenn das immer so furchtbar klingt, das zu erzählen, aber naja. Mir hat Spaß gemacht, ich empfehle es.
Sehr schön. Bei mir zu allerletzt, ich wurde ein bisschen überrascht. Es ist ein Umschlag gekommen und darauf stand Insektenhaus Verlag. Und ich hatte gedacht, ehrlich, da kam jetzt so lange nichts mehr.
Ja.
Ich habe gedacht, oh, ich dachte, die Nummer wäre vielleicht tot. Aber scheint sie nicht zu sein, denn ein neues Buch war darin.
Ach ja.
Und das Buch heißt Luftpost. Und es ist ein sehr interessanter Comic, weil es in eine Richtung geht, die nicht so oft bedient wird. Denn in dem ganzen Comic gibt es nur eine einzige Sprechblase. Der Rest funktioniert komplett über die Bilder.
Ach ja, eine Sprechblase.
Eine einzige Sprechblase ist darin. Und das finde ich ja immer ganz interessant, wenn man sowas, wie hieß der? Ich glaube, ein Ozean der Liebe von Lupinot bei Splitter. Der ist ja auch so ein Titel, der funktioniert komplett visuell. Da ist nicht mal eine Sprechblase drin, wenn ich mich nicht erinnere. Und es funktioniert komplett über die Bilder. Es geht um eine junge Familie und einem Kind, das dem Vater ganz gerne einen Brief schicken möchte, weil es da eine gewisse Distanz gibt. Ich möchte nichts vorwegnehmen, denn die Geschichte, man spoilert da sehr, sehr schnell.
Ja.
Also es geht aber um diese Situation einer sehr glücklichen Familie. Es passiert was, dass der Vater nicht direkt für das Kind erreichbar ist und das Kind möchte dem Vater ganz gerne einen Brief zukommen lassen, indem es den Brief an einen Luftballon knotet und wegfliegen lässt. Das sieht man auch auf dem Cover. Und was das Ganze auf sich hat, warum das Kind glaubt, dass das funktioniert, das wird so in diesem Buch erörtert und was das so mit sich bringt. Also eine sehr emotionale Geschichte. Es geht so ein bisschen um Nähe, aber gleichzeitig auch um Distanz, um emotionale Abhängigkeit und Hürden, die man hat. Und wie man die vielleicht überwinden kann und wie man mit gewissen Situationen klarkommen kann im Leben. Und was das so für Auswirkungen auf seine Familie hat. Und basiert wohl auf wahren Begebenheiten.
Okay.
Genau. Und das funktioniert echt toll. Da kann man sich echt gut so in den Lesesessel setzen und kann da so ein bisschen durchgehen. Interessant fand ich die Wahl des Zeichners. Der heißt Jaroslav Gach, ich hoffe, ich spreche das richtig auf, wahrscheinlich nicht. Mit dem hat der Alexander Kaschte schon öfter zusammengearbeitet in der Vergangenheit für welche von seinen Comics. Und der hat so einen ganz roughen Stil, der hat so viele Schraffuren drin und die Gesichter wirken dadurch nicht immer ganz freundlich menschlich, sag ich mal.
Ja.
Und der steuert das ganz stark über die Farben. Also du hast so helle Farben, dann wirkt alles sehr fröhlich, sehr toll. Und dann merkst du, sobald etwas Schlimmeres passiert, dann geht es so in so Grau- und Blautöne rum und es wird viel dunkler und dann wirken die Zeichnungen auch so, wie es einem vorher so ein bisschen vorkommt.
Ja.
Aber er rettet sich ganz gut über die Farben und das fand ich ganz cool. Außerdem hervorheben möchte ich, wenn dieser Brief geschrieben wird, dann müsste er ja eigentlich Text zeigen. Also wir sehen, wie das Kind den Brief schreibt, aber anstatt Text zu zeigen, geht es dann in so Bilder über, die gezeichnet werden. Also auch der Brief ist dann in Bildern gezeigt. Ich zeige dir das mal.
Ja.
So sieht man das dann ungefähr. Und das ist eine total geile Idee, weil ich die ganze Zeit dachte, okay, wie gehst du jetzt damit um? Du hast bisher komplett mit Text gespart. Das funktioniert irgendwie für alle. was machst du jetzt? Jetzt wird dieser Brief geschrieben und dann wechselt halt so ein bisschen die Optik und man sieht so Briefpapier, worauf so Skizzen gezeichnet werden, aber auch der Inhalt des Briefes ist dann in Bildern wiedergegeben, dass auch da kein Text verwendet werden muss.
Ja.
Und das war gut, das hat mich unterhalten und das hat mich bewegt und das hat mich auch beschäftigt den Abend über, nachdem ich das Buch weggelesen habe. Weswegen das der letzte ist, den ich gelesen habe und danach erstmal auch nichts mehr angefasst habe.
Okay.
Weil ich da noch ein bisschen drüber nachdenken wollte.
Was ist der Coverpreis? Steht das drauf?
Der Coverpreis sind 22,95 Euro für...
Wie viele Seiten?
Ich würde jetzt schätzen 80, aber es sind keine Seitenzahlen drin. Im Hardcover in so einem Albenformat.
Ah, okay.
Genau. Schön. Beim Insektenhaus Verlag erschienen. Für mich auf jeden Fall unverhofft. Vielleicht wurde es vorher irgendwo angekündigt, ich habe es nicht mitbekommen. Habe mich aber über die Post gefreut und den Comic kann ich auch empfehlen, wenn man sich auf eine solche Story einlassen möchte.
Ja, schön. Bevor wir weitergehen, wir sind nämlich schon voll in den Titeln drin, würde ich trotzdem noch mal gern einen Gang zurückschalten, noch ein bisschen Hausmeisterei betreiben, bevor wir das vergessen. Ich war nämlich gerade ganz kurz davor. Kleiner Veranstaltungshinweis an alle Leute aus Dortmund, um Dortmund, in Dortmund oder wer da zufälligerweise in den nächsten Monaten durchfährt. Der liebe Philipp hat uns eine E-Mail geschrieben, dass mit der Veranstaltung Black Comics vom Kolonialismus bis zu Black Panther in Dortmund im Schauraum Comic und Cartoon vom November 24 bis zum 27. April 25 eine Ausstellung bezüglich dieses Themas stattfinden wird. Ja, also Schauraum in Dortmund, Black Comics, Kolonialismus vom Kolonialismus bis zu Black Panther.
Ich werde mit Sicherheit vorbeigucken, denn Dortmund ist nicht weit für mich. Für
die
Leute.
Wie lange fährst du da?
Bitte?
Wie lange fährst du da?
Bis zu dem Schauraum, ich glaube 45 Minuten.
Oh, das geht.
Das geht, absolut. Wenn man mit Zug fährt, das ist noch viel angenehmer, denn der Schauraum ist direkt gegenüber vom Hauptbahnhof.
Ah,
also
okay.
Du fällst da quasi wirklich sofort rein. Also auch wenn ihr nur mal einen Zwischenhalt habt, man muss dazu sagen, der Schauraum ist mal total geil. Letztens war auch die Simpsons-Ausstellung, wo Steffen Volkmar auch einen Vortrag gehalten hat, der sich sehr gelohnt hat. Aber das sind halt drei oder vier so Räume, also eigentlich zwei große Räume, würde ich sagen. Ihr müsst da jetzt nicht 2 Stunden einplanen.
Okay.
Was aber auch cool ist, weil wenn du mit dem Zug da mal hältst und du hast 1 Stunde, dann geh da rein. So, dann kannst du die Zeit da echt gut rumkriegen und wirst wahrscheinlich sehr viel aufnehmen können von dem, was da ist. Und nicht das Gefühl haben, viel zu verpassen. Wenn ihr also mal Zwischenhalt in Dortmund habt, lauft da rüber, das sind 3 Minuten vom Bahnhof und geht da in Ruhe durch.
Cool. Läuft seit gestern, also seit dem 16. November bis 27. April 25. Ein paar kleine News. Erstmal Info. Wir haben in der nächsten Zeit eine Menge zu lesen. Ist dir aufgefallen, dass diese Woche eine Menge Titel fertig geworden sind? Ja. Ich habe gedacht, ich spinne, dass die alle wirklich an einem Mittwoch rauskamen. Gotham by Gaslight, Kryptonian Age ist die letzte Ausgabe rausgekommen diesen Mittwoch. Batman Dark Age ist die letzte Ausgabe rausgekommen. Helen of Windhorn ist diese Woche final durchgegangen. Precious Metal ist durchgegangen, ist jetzt die letzte Ausgabe raus. Wir haben also eine ganze Menge vor uns. Boah. Passend zum letzten Heft von Gotham by Gaslight ist jetzt auch schon der Nachfolger angekündigt worden. Gotham by Gaslight League of for Justice soll 25 erscheinen. Ich muss gerade mal gucken, von wem. Ich glaube, das war Eddie Diggle und Leonardo Fernandez werden das umsetzen. Ja, passt ja. Fand ich ganz spannend.
Da bin ich ja mal gespannt, was davon Panini übernächste Woche auch im Halbjahresprogramm hat.
Ach stimmt, das steht ja diesen Monat auch an. Ne?
Das steht diesen Monat an. Das finde ich auf jeden Fall spannend. Ich hoffe ja, dass wir Helena bringen, nachdem Supergirl ja wohl echt gut gelaufen ist. Aber da sie auch Gotham nicht gebracht haben von Tom King, bin ich, seitdem weiß ich auch nicht mehr.
Also vorher Gotham Year One meinst du?
Ja, genau. Vorher hätte ich immer gesagt, ein Tom King-Titel, den werden die mit Sicherheit bringen. Aber jetzt gerade bin ich verunsichert. Mal gucken. Ob und wer dann zuschlagen würde aus dem deutschen Raum.
Du meinst das bei Helen of Windham?
Ja.
Also, ich befürchte gar keiner. Ich befürchte wirklich gar keiner. Aber wäre natürlich cool.
Ich finde das gut.
Ja. Satana wird es eine Ongoing-Reihe geben. Wahrscheinlich jetzt als
Black Label, oder?
Nee, die läuft schon. Die Black Label-Reihe von Mariko Tamaki läuft. Oder ich weiß gar nicht, ob die schon zu Ende ist. Auf jeden Fall haben sie jetzt angekündigt, dass es auch eine neue Ongoing-Reihe geben wird. Von Jamal Campbell geschrieben und gezeichnet. Das ist der, mit dem Joshua Williamson seine Superman-Run gestartet hat. Vor einiger Zeit.
Ja.
Ja. Ja, was mich sehr freut, über die X-Men rede ich gleich noch. Weil Magic bekommt auch eine eigene Reihe. Die erste seit langer, langer Zeit. Geschrieben von Ashley Allen und gezeichnet von German Peralta.
Ja. Ja, hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, dass wir da beide begierig drauf gucken, ne?
Auf die Reihe. Auf jeden Fall. Gerade bezüglich der Entwicklung in den X-Men, aber dazu, da sage ich nachher noch was zu. Und dann hat Onipress angekündigt den Titel Mine is a Long, Lonesome Grave von Justin Jordan und Chris Sheen. Soll auch im kommenden Jahr erscheinen, angegeben als Supernatural Revenge Thriller. So, haben wir ein paar News drin. Was haben wir noch für Titel? Ich muss mal ganz kurz gucken.
Du wolltest über die X-Men reden.
Ich wollte über die X-Men reden, ja, stimmt, habe ich ja gerade gesagt. Ja. Und zwar ein Hot Take. Also normalerweise, wenn Reihen ja schon eine ganze Weile laufen, über die X-Men, über den X-Men-Start habe ich ja schon mal geredet. Jetzt sind, ich habe jetzt zuletzt gelesen diese Woche X-Men 6 und 7. Warum ich darüber reden wollte, Hot Take, weil ich habe Comic Pop Podcast gehört und Sal hatte was über das Cover von X-Men 7 gesagt, das fand ich ganz spannend. Wir wissen ja, Tom Brevoort ist mittlerweile der Redakteur oder der Chefredakteur der X-Men-Line. Tom Brevoort ist selbst auch Zeichner. Tom Brevoort ist ein ziemlicher Micromanagement Mensch, der sich sehr reinhängt in die Arbeit der ihm unterstellten KünstlerInnen. Und das scheint er bei den X-Men auch zu machen. Und für das Heft von X-Men 7, guck dir das mal an, das Cover von Ryan Stegman.
Ja.
Ryan Stegman zeichnet aktuell nur die Cover, nicht mehr das Innenleben. Hat Tom Brevoort wohl laut Aussage von Sal, der muss das von Tom Brevoort selber, ich glaube wahrscheinlich in seinem Newsletter gelesen haben, Tom Brevoort hat ihm komplett vorgegeben, wie das Cover auszusehen hat. Er hat eine Skizze gemacht, hat einen Sketch gemacht und hat Stegman gesagt, zeichne das als Cover.
Okay.
Das fand ich krass, weil so vom Aufhänger her, wie weit kann man sich reinhängen bei KünstlerInnen vorzugeben, wie Designs auszusehen haben? Ja, Sal meinte selbst auch, so vor 20 Jahren unter Bendis wäre sowas überhaupt nicht möglich gewesen, aber seitdem Disney Marvel gekauft hat, merkt man halt den redaktionellen Einfluss bei den Titeln. So, erzählen tue ich das jetzt deshalb, weil ich dich fragen wollte, hast du auch das Gefühl, dass wir seit dem Disney-Kauf von Marvel irgendwie mehr redaktionellen Einfluss auf den Titel haben, als das noch unter ja, der Quesada-Ära vorher war, auch wenn sich das ein bisschen überschnitten hat.
Ich habe ja gar nicht so viel alten Kram davor gelesen, weswegen mir das schwerfällt. Was mir aber auffällt, wenn ich das so ein bisschen aufarbeite, ich habe da ja so einen Schrank voll mit alten Heften und ich das lese, habe ich schon, also ich habe zwei Gefühle dabei. Zum einen, es ist ein bisschen freier, das Gefühl habe ich schon und da würde ich tippen, dass es aus der Redaktion kommt. Und die Reihen sind länger gelaufen. So, ich habe jetzt das Gefühl, Reihen, wenn die sich nicht gut verkaufen oder die Idee sich nicht sofort in zwei Heften transportiert, werden die abgebrochen und das wird auch immer kürzer gefühlt. Wir waren mal bei 12 Heften, jetzt sind wir bei 10 Heften. Mich würde nicht wundern, wenn wir in 2 Jahren bei 8 Heften sind, bis so eine Reihe abgebrochen wird. Und ich denke, dass...
Wir haben schon weniger gehabt mittlerweile.
Ja, wir haben wahrscheinlich sogar schon weniger, aber die meisten, die ich so bei mir im Schrank stehen habe, sind dann mal hinterher meist 2 Paperbacks, das erste 6, das zweite 4 oder beide 5. So, also auch Story Arcs, wo wir sonst mal gesagt haben, die dauern 6 Hefte, dauern mittlerweile eher 4.
Ja.
So, und dann wird entschieden. Und ich denke, das sind schon 2 Redaktionsentscheidungen und nicht bei den Künstlern. Deswegen, ja, ich glaube, zum Teil wird das mehr, ob es an Disney liegt oder ob es am Markt liegt. Also ich müsste jetzt mal drüber nachdenken, wie die DC da unterwegs sind. Das weiß ich nicht, das kann ich gar nicht so gut.
Ja.
Wie siehst du das?
Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich verteufle ja meistens sehr den starken redaktionellen Einfluss. Ich bin ja auch der Meinung, dass beispielsweise Tom King's oder Chip Zdarsky's Batman Run anders ausgesehen hätte, wenn die Leute dort hätten mehr frei drehen können. Ja, ich meine, als man Leute wie Grant Morrison an Batman rangelassen hat, wusste man, was man bekommt und deswegen hat man ihn noch rangelassen, um das zu bekommen. Und das hat man halt auch gemerkt. Ja, das ist ein Comic-Run, über den wir in 30 Jahren noch reden werden. Heute ist das weniger geworden, habe ich das Gefühl. Die Experimente werden weniger, die Risiken, die man gewillt ist einzugehen, werden weniger, hat man das Gefühl. Die Frage ist nur, ist das so, weil vielleicht nicht mal der redaktionelle Einfluss, sagen wir mal die Firmenstruktur oder die Firmenführung, es mittlerweile so vorgeben, dass die Risikobereitschaft geringer ist, weil man halt einfach mehr auf den Verkauf geht? Oder ist es so, weil die Ideen in irgendeiner Form ausgegangen sind? Ich meine, solche Ehren wie Civil War sind denn halt auch durch, ja? Es ist halt irgendwann wahrscheinlich alles erzählt, oder? Vielleicht auch nicht. Ich bin mir da nicht sicher, ja, ob man es einfach so plakativ runterreißen kann, aber ich bin eher hin und her gerissen, was das betrifft.
Ich glaube, am Ende ist es halt natürlich wieder die Mischung aus beidem. Wenn ich aber an so ein Heroes in Crisis von Tom King zurückdenke, wo wir in dem Moment ja eher unzufrieden waren, genau weil man zumindest aus unserer Sicht diesen redaktionellen Einfluss geführt hat, weil es immer so war, Tom King hat seine Geschichte erzählt und dann mussten wieder 3 Seiten Action mit rein, die gar nicht passten. Und dann durfte Tom King wieder ein bisschen erzählen und dann musste aber sich wieder irgendwie auf die Fresse hauen. Da ist ja schon, also da wäre ja mehr drin gewesen, so aus unserer Sicht, glaube ich.
Heroes in Crisis war aber auch ein bisschen problematisch, eben weil dieser absolut unplausible, unnatürliche Plot-Twist mit, Achtung Spoiler, Hollywood Killer. Und dann ist das Event vorbei und ein halbes Jahr später ist davon keine Rede mehr und alles ist wieder gut.
Das kommt noch hinzu, ne? Das ist so ein bisschen, da hat man das Risiko rausgenommen. Und das ist ja mit allen Events, das bemängeln wir bei der jedes Mal wieder. Jetzt hat man ein Event, am Ende sieht alles so aus wie vorher. Schade. Klar. So, ja. Bis auf die Tie-Ins merkst du es auch nirgendwo. Und ja, ich weiß es nicht. Also gefühlt, damals war natürlich immer alles besser und man romantisiert das. Vielleicht war man da aber auch schon unzufrieden. aber gefühlt hatten die Events dann noch ein bisschen mehr Durchschlagskraft und waren was Besonderes. Ich meine, jetzt alleine, wenn ich an DC denke, dann haben wir irgendwie 3 Events gefühlt parallel. Jetzt ist noch Beast World bei den Titans, aber eigentlich hat das auch gar keine Auswirkung auf alle anderen Reihen. Mhm. Wird aber so irgendwie als Event gehandelt.
Sei ja Crossover. Ist ja nicht alles immer gleich so ein Event, sondern einfach ein Crossover.
Ja, aber es heißt Beast World Event, wenn ich bei DC. Weißt du? Es wird sofort immer das Event-Schild da dran gehangen. Mhm. Und dann habe ich Event nach Event nach Event nach Event nach Event. Und dann ist es mir halt auch irgendwann echt egal. So, im Gegensatz zu dem, dieses Jahr kommt das ein Event oder alle 2 Jahre kommt ein Event und das muss dann aber groß sein.
Ja. Ich finde es auf jeden Fall spannend, ich fände es spannend, rauszukriegen, wie jetzt die Konstellation war, als Stegman diese Vorgabe für das Cover so bekommen hat, ob das jetzt auch, kann ja auch vom Kontext her ganz anders gewesen sein, als jetzt das Master M. Ich mache mal hier Anführungszeichen Empörung oder der Diskussionsgegenstand jetzt gerade hochgehandelt wird. Aber der Gedanke alleine, dass halt wirklich so konkrete Vorgaben anhand eines Layouts für einen Artwork an einen Künstler gegeben werden, vor allem noch an so einen namhaften Künstler gegeben werden. Gut, vielleicht war die Situation jetzt so, er war dankbar, vielleicht haben die sich vorher abgesprochen, haben gesagt, ja klar, mache, ich würde das gerne übernehmen. Irgendwie so kann ja gewesen sein, ja. Dass das jetzt eigentlich ganz, das Problem eigentlich gar nicht da war, was jetzt gerade hergeredet wird. Aber die Idee finde ich schon trotzdem irgendwie skurril.
Ja. So, und wenn man weggeht von der Comicindustrie, ist es ja leider nicht unüblich, dass diverse Manager, Redakteure, nenn es wie du willst, Mikromanagement betreiben, weil sie es vielleicht, das ist eine Hypothese, nicht schaffen, ihre Vision den Künstlern mitzuteilen.
Ja.
Yeah. Und dann so stark eingreifen, damit alles genau in die Richtung geht. Oder nicht loslassen können, nicht akzeptieren können, dass man dasselbe Ziel, was man vielleicht hinter seiner Vision hat, auch anders erreichen kann, als so, wie es in seinem Kopf feststeckt.
Ja. Ich sag noch was zu den Heften selber und gehen wir vom Cover weg. Jed MacKay zementiert aktuell ziemlich den Status quo der X-Men in Alaska mit der neuen Basis, die sie dort aufgebaut haben. Es wird thematisiert, oder das Geheimnis wird thematisiert, weswegen Magneto aktuell nicht mehr laufen kann. Das wird ganz spannend. Das läuft durch sehr, sehr explizites Foreshadowing und auch diverse Flashback-Szenen, die beide Ausgaben ein bisschen übergreifen. Magic und Temper werden gut ins Zentrum der Handlungen gerückt und machen so ein paar fragwürdige Aktionen, die Cyclops gegen sie aufbringt und Cyclops in seiner Rolle herausfordern. Das fand ich ziemlich geil. Das hat eine sehr, sehr geile Figurendynamik. Hat extrem Spaß gemacht. Und wie gesagt, Ryan Stegman zeichnet aktuell nicht die Interiors. Das macht Netho Diaz. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe echt ein paar Seiten gebraucht, bis mir das überhaupt auffiel.
Ach krass.
Weil er richtig gut ist. Also,
gute Copycat, ja?
Ja. Also, will ich jetzt vorsichtig sein mit dem Begriff?
War ja auch ein bisschen provokant gemeint vielleicht.
Ja, genau, ich weiß. aber Stil ist gut fortgeführt und ich habe mich sofort heimisch gefühlt. Es sah fantastisch aus. Geiles Artwork. Und jetzt nach 7 Ausgaben X-Men, muss ich sagen, fing gut an und ist aktuell auf einem Level, wo ich sage, starke Reihe. Macht mir Spaß.
Gut. Ja. Man weiß noch gar nicht, wann man das im Deutschen kriegt. Ne? Wir haben gerade das Finale bekommen der X-Men. Da müssen wir demnächst mal drüber reden, weil die beiden Paperbacks habe ich hier.
Mhm. Ja. Müsste ja denn bald so sein eigentlich. Ja.
Ich glaube, sie haben angekündigt, keine Hefte mehr zu bringen.
Überraschung.
Ja, genau.
Ja, ich glaube, ich habe gelesen, dass auch Absolute Batman nicht im Heftform kommt, oder?
Ich glaube, die ganzen Absolut-Reihen kommen.
Ja.
Aber bei Batman möchte ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Zumindest die anderen nicht. Ja. Im Panini-Forum gab es da, glaube ich, eine passende Antwort zu.
Ja. Ach so, jetzt fällt mir gerade was ein, weil ich jetzt nachlese bei Panini. Bezüglich der Hausmeisterei muss ich noch mal was nachgreifen. Ich habe auch diese Woche eine E-Mail bekommen. Ich muss noch mal gucken, dass ich den Namen nicht falsch sage. Ach, Mensch, wo war das? Da ging es um Crosscut und das Geiger-Universum.
Ja.
Das war Kai. Kai, danke schön nochmal für, oder? War das Kai? Ja, das war Kai. Genau. Kai, lieben Dank für die Info. Ich habe Crosscut ja noch selber angeschrieben. Und zwar ging es darum, dass der Kai hatte sich an Crosscut gewandt bezüglich Geiger-Ausgaben, wann die denn weitergehen. Und Kai und Crosscut hätte erstmal gemeint, momentan werden keine Titel mehr kommen. So, okay. Das fand ich spannend. Deswegen habe ich Crosscut selber angeschrieben und wollte mir das nochmal verifizieren lassen. Die Aussage, die ich denn aber bekommen habe von derselben Mitarbeiterin, war etwas vager. Da ging es nicht darum, dass gar keine Titel mehr kommen, aber momentan kann man nichts dazu sagen, ob weitere Lizenzen beziehungsweise die Lizenzen erweitert werden in der Form. Ich gebe jetzt mal so inhaltsmäßig wieder. Es sollte nicht heißen, dass Geiger nicht fortgesetzt wird, aber wir sollten jetzt nicht damit rechnen, dass abseits von Junkyard Joe und Geiger noch weitere Titel aus diesem Kosmos kommen. Vorerst.
Ja. Ich bin ja mal gespannt. Wir hatten ja vor kurzem vollmundig angekündigt, nach einer E-Mail auch von Crosscut, dass Junkyard Joe jetzt kommt im Deutschen. Bisher ist noch nichts erschienen.
Ist jetzt irgendwie für diesen Monat jetzt wieder angekündigt, ja?
Ja, ist jetzt wieder für diesen Monat angekündigt. Tut uns leid. Wir haben auch nur die Mail rezitiert.
Ja. Ich bin jetzt darauf aufmerksam geworden, weil ich habe jetzt gerade hier ins Panini-Forum reingeschaut, weil ich das nochmal nachlesen wollte mit Absolute Batman. Und da war dann gerade eine Frage drin, dass ob vielleicht Panini denn die Ghost Machine, das Ghost Machine-Label, also das ist das Label unter Image Comics, wo Geoff Jones seine Geiger-Titel, aber auch die Titel, die nicht in dem Geiger-Universum handeln, wie Rook Exodus etc., veröffentlicht. Und Panini sagte, man sollte niemals nie sagen, aber doch sehr unwahrscheinlich. Nun ja. Bist du bei den Ghost Machine-Titeln? Wie ist dein aktueller Stand?
Ich habe da bisher nur Geiger von gelesen.
Nur Geiger?
Nur
also Geiger. Auch Junkyard Joe noch gar nicht?
Nee, es war ja von Crosscut angekündigt und wenn was im Deutschen kommt, dann warte ich ja meist, bis es dann da ist, um ihr zu besprechen und dann auch zu lesen, ja.
Da hast du eine Menge nachzuholen, also da müssen wir über ein paar Titel mal reden. Also da ist viel gekommen und bisher war irgendwie nichts dabei, wo ich sage, nee, hätten sie lassen sollen.
Da ist stark.
Ja, sehr, sehr. So, was hast du noch mitgebracht?
Ich habe Superhelden mitgebracht, aber was ganz anderes und darauf habe ich mich riesig gefreut, um mal so ein bisschen Einblick zu geben hinter dem Podcast. Ich wurde schon vor einem Monat oder anderthalb angeschrieben und gesagt, hey, da kommt ein Comic von Marc-Uwe Kling, wo du natürlich mittlerweile schon die Känguru-Chroniken gehört hast und Ne? Quality Band nicht. Natürlich auch. Natürlich nicht. Warum solltest du dir auch was Gutes tun? genau, und da wurde gesagt, hey, hier ist schon mal die PDF und wir schicken dir auch gerne den Band zu, aber du hältst jetzt bitte noch 1,5 Monate die Fresse. Also ein sogenanntes Embargo.
Das gibt es jetzt bei Comics auch. Ich dachte, das ist eher so filmexklusiv.
Ich glaube, bei den Namen, die hier draufstehen, ja, bei Marc-Uwe Kling kriegst du da schon ein Embargo. Und das ist jetzt gefallen, ich darf jetzt drüber sprechen, denn seit letzter Woche ist es jetzt auch offiziell im Handel. Und der Comic heißt Normal und die Zero Heroes. Geschrieben von Marc-Uwe Kling, Jan Kronauer und gezeichnet von Florian Biege. Florian Biege kennt man eventuell von Stadt der träumenden Bücher. Das hat er schon für Walter Mörs bei Splitter adaptiert. Jan Kronauer kennt man eventuell als Comic-Fan von, wie hieß das denn, Land of Giants hat er mitgeschrieben, was Timo Würz gezeichnet hat bei Panini. Man kennt ihn vielleicht daher, dass er mit Marc-Uwe Kling zusammen an dem letzten Känguru-Film geschrieben hat. Oder als Brettspiel-Fan von Hunter und Kron heißt der YouTube-Kanal.
Okay.
Da war er Teil davon. Da war der Kronteil, ist da irgendwann ausgestiegen. Super erfolgreich, ganz großer YouTube-Kanal, wenn es um Brettspiele geht in Deutschland.
Ja.
Aber er ist halt eigentlich Autor für Drehbücher, Filme, Serien, Geschichten. So.
Ja.
Und da hat er ihn jetzt auch mit dazugehört, geholt nach dem Film. Und inhaltlich geht es darum, dass es eine Welt voller Superhelden gibt. Jeder hat Superheldenfähigkeiten. Nicht jeder kann fliegen. Es gibt halt welche, die haben so Hände als Schraubendreher, die arbeiten dann irgendwie als Mechaniker. Es gibt die Kollegin, also jeder hat natürlich seinen Superheldennamen, die verschwindet in dem Moment, wo es Arbeit gibt. Der Kollege ist der Beamte, der ist unkündbar. Also egal, was passiert in der Firma, der wird auf jeden Fall nicht gekündigt. Es wird zufälligerweise immer auf den daneben gezeigt und der wird dann gekündigt. Und so verteilt sich so die Superkräfte. Es gibt aber natürlich auch irgendwie Superhelden in dieser Welt. Bis auf einen, das ist nämlich unser Protagonist, das ist Normal. Normal hat keine Superkräfte abbekommen.
Okay.
Und Normal arbeitet in einer Vermittlung für Superhelden, in einer Notfallzentrale. Das heißt, wenn man ein Problem hat und man möchte da gerne rauskommen, kann man da anrufen. Und die ordnen dir dann dieser Situation einen Superhelden zu. Die haben eine große Kartei an Superhelden, die kann man sich nicht anmelden. Und dann wirst du halt zugeordnet. Aber die werden mittlerweile bedroht, denn es gibt eine Konkurrenz-App auf dem Markt. Und die App funktioniert viel besser und ist viel größer, weswegen die nicht mehr viel zu tun haben. Und die sind auch viel langsamer als die App. Und Normal arbeitet da halt und versucht in seinem Leben klarzukommen ohne Superkräfte. Und wie es so ist, zu Superhelden gehören auch Superschurken, die natürlich regelmäßig gefasst werden. Und der neueste Superschurke auf dem Markt ist der Normalizer. Der Normalizer klaut dir nämlich deine Superkräfte und macht dich normal. Und wie man sich vorstellen kann, muss natürlich Normal sich gegen ihn erheben, weil er hat keine Superkräfte, ihm kann nichts geklaut werden.
Ja.
Und gleichzeitig hat er die Zero Heroes dabei. Das ist ein Club von Menschen mit Superkräften, die halt Quatsch-Superkräfte haben, die einem überhaupt nicht weiterbringen auf dieser Welt. Also den Normal sich am nächsten fühlt.
Okay.
So. Und das ist so ein bisschen die Truppe. Es ist halt sehr, sehr ironisch auf das ganze Superhelden-Genre. An jeder Stelle findest du irgendwie Superhelden mit Quatschkräften. Es gibt natürlich eine League mit von Superhelden, die so die heiligen Kühe sind.
Ja,
die Justice League dieser Welt. Du hast diese Beziehung von Normal. Du hast einen Arbeitsalltag, wo die Leute keine Akzeptanz dafür haben, dass er zu spät ist, weil er natürlich nicht fliegen oder sich teleportieren kann oder weil er ganz normal laufen muss. Du findest an jeder Stelle popkulturelle Anspielungen auf die Werke von Marc-Uwe Kling und mir hat das richtig, richtig gut gefallen. Ich habe das jetzt 3-mal gelesen seitdem.
Okay.
Sehr, sehr lustig. Jeder, der Superhelden mag, der dann eine Satire lesen möchte, sollte da mal reinlesen. Es werden 2 Bände, der erste ist jetzt da. Und gleichzeitig,
das ist erschienen?
Das ist erschienen bei Rowold.
Rowold, okay. Wie viele Seiten?
Lass mich mal kurz gucken. Knapp 200 hat der erste Band.
Zeig mal
Band.
Das Cover, ich habe es jetzt noch gar nicht gesehen. Ah, okay.
Da ist das Cover. 200, ich guck mal eben, 25 Euro im Hardcover.
Ja, das geht.
Das ist ein guter Preis, sieht toll aus, unterhält super und ist genau das, was man von Marc-Uwe Kling gerne haben möchte. Und wenn man alles andere kennt, wie gesagt, dann findest du irgendwie auf jeder Seite irgendeine Anspielung von seinen Kinderbüchern bis hin zu Quality Land. Ist da alles drin. und nimmt das schön auf die Schippe, ohne zu lächerlich zu werden.
Cool.
Das ist echt gut. Das endlich gut. Durfte ich drüber reden.
Worüber ich reden kann mittlerweile ist, weil ich habe es mir lange vor mir hergeschoben, zumindest diese drei Hefte, die mittlerweile erschienen sind. The Hunger in the Dusk, Teil 2, Buch Nummer 2, ist der erste Teil erschienen. Die ersten 6 Ausgaben im ersten Buch hatten wir schon mal besprochen, beziehungsweise über die ersten Hefte davon haben wir hier schon mal geredet. Jetzt ist der zweite Teil zur Hälfte durch. Der zweite Teil des zweiten Teils erscheint Anfang nächsten Jahres, ich glaube im Februar. Frage, hast du irgendwas von Buch Nummer 2 bereits gelesen?
Nein, ich hatte Buch Nummer 1 beendet und hoffe seitdem noch, dass irgendein deutscher Verlag sagt, das bringen wir.
Da mache ich gleich nochmal einen Aufruf und bettle gleich nochmal. Also, G. Willow Wilson, die großartige G. Willow Wilson, hat sich wieder mit Chris Wildgoose zusammengetan, der nach wie vor fantastisch ist. Für die Farben immer noch der Mensch mit dem Namen, wo ich nicht weiß, was das sein soll. Ich kann es nicht aussprechen, tut mir leid. Worum geht's? Nach dem Zerwürfnis zwischen Tara und Carl, du weißt das noch, hat sich Tara aufgemacht in die Wildnis, um zurück zu ihrem Stamm zu kommen. Natürlich auch durch die Gebiete der Wengel hindurch. Die Last Man Standing haben festgestellt, dass es eher ungünstig ist, in Schlachten zu ziehen, wenn man keine Heiler bzw. Heilerin dabei hat. Deswegen die Verantwortlichen der verbliebenen Menschen für die Last Man Standing eine neue Heilerin abkommandiert haben, die vorbeikommt. Eine dargestellt recht hübsche junge Frau, die sich auch sehr schnell zu Carl hingezogen fühlt, worauf er hinmerkt, dass er Tara nie hätte ziehen lassen sollen. Mehr sage ich nicht.
Nee,
ja? Klassischer Abenteuer-Story-Mechanismus, unglaublich gut erzählt, vergeht wie im Flug. Ich habe die drei Hefte am Stück durchgehämmert, ich glaube in einer Stunde, und ich habe versucht, mir Zeit zu lassen, weil ich gemerkt habe, dass das so ein massiver Page-Turner ist, dass ich so schnell beim Lesen bin, weil ich einfach wissen wollte, wie es weitergeht.
Ja.
Und mir beim Lesen die erste Hälfte des ersten Hefts schon gezeigt hat, wie fantastisch Willow Wilson diese Story schreibt. Es gibt keine Längen, das Pacing ist on point, die Dialoge sind großartig, es wird nichts irgendwie extravagant Neues erzählt. Es sind ganz bekannte Tropes, die hier eingebunden werden. Jeder Dungeons & Dragons Master hat wahrscheinlich schon vergleichbare Stories erzählt, aber die Art und Weise, wie sie erzählt wird, wie sie gezeichnet wird, ist so gigantisch, dass ich immer wieder kurz davor bin zu sagen, vielleicht die beste Indie-Serie auf dem Markt, wo ich mich immer weigere, das zu tun, auch wenn ich es gerade ausgesprochen habe. Ich will aber sagen, es ist mit Abstand meine aktuell liebste Indie-Comic-Reihe auf dem US-Markt.
Ja.
Muss ich wirklich sagen. Nach aktuell 9 Heften, The Hunger and the Dusk bei IDW, und ich bitte euch da draußen, guckt euch das an. Jeder Verlag, der irgendwie deutsche Comics publiziert, guckt euch das an, ob ihr irgendwie an diese Lizenz rankommt und ihr das halbwegs so rausbringen könnt, dass es für euch rentabel ist. Ich kauf's zweimal, ehrlich. Es ist fantastisch. Hunger and the Dusk bei IDW.
Ja, ach ja, ich hoffe auch, dass es jemand nimmt, sonst werde ich es doch im Englischen weiterlesen. Denn das erste hat mich schon sehr überzeugt, der erste
Teil. Ja, es bleibt genau auf diesem Level. Es ist kein Abbruch, nicht eine Sekunde. Es ist einfach stark. Es sind tolle Momente, tolle Dialoge, tolle Figurenzeichnungen. Die gehen die Figuren sofort ans Herz. Ja, so schreibt man Comics. Die Frau kann das. Ist einfach so.
Sehr gut, sehr gut. Wir haben noch 2 Titel, die wir beide gelesen haben.
Mhm.
Fangen wir mit Hexagon Bridge an. Den du erst selber, also alleine besprechen wolltest, und dann habe ich Freitag Post von CrossCult bekommen und da lag es drin. Ich hatte es vorbestellt und habe nicht damit gerechnet, dass es jetzt gerade schon kommt. Und hier ist es. Ich habe in einem deutschen Hardcover von CrossCult.
CrossCult veröffentlicht tatsächlich noch Comics.
Ja, komplett abgeschlossen in einem Band. Im Anhang habe ich noch so ein paar extra Zeichnungen, so Seiten, wie man das so kennt.
Und dabei ist der Comic erst für morgen, glaube ich, angekündigt. Ja, also terminiert für morgen.
Ja, guck mal, dann können wir es am Release-Tag werden wir es besprechen.
Perfekt. Absolut so. Perfekt.
Wie, als hätten wir es so geplant.
Ja.
Ich versuche es mal inhaltlich zusammenzufassen, worum es geht.
Meine Notizen sind auch nicht allzu lang, was das betrifft.
Nee, so viel ist auch gar nicht. Wir befinden uns irgendwo in der Zukunft und die Menschheit hat einen Weg in Paralleldimensionen gefunden, die sogenannte Hexagon Bridge. Diese Bridge ermöglicht den Wechsel der Dimensionen in diese Paralleldimensionen. Diese Paralleldimension zeichnet aber aus, dass Zeit und Raum nicht so linear sind wie in unserer Welt. Das bedeutet, etwas, was heute an einem gewissen Punkt ist, muss morgen dort gar nicht mehr vorhanden sein. Genauso wie es das, was jetzt gerade passiert, nicht in die Zeitlinie, in der man misst, wenn man in diesen Dimensionen unterwegs sind. Diese Dimensionen werden in ich glaube, Stufen hieß es, eingeteilt. Und am Anfang erfahren wir, dass die Forscher Jacob und Elena sich aufmachen in diese Dimensionen, um eine Art Karte dafür zu erstellen. Die wollen die kartografieren. Danke. Das war wunderschön. Dabei gehen die beiden aber verloren, denn sie haben vielleicht ein bisschen ihre Fähigkeiten überschätzt, sich dort zurechtzufinden. Sie sind weg. Und ihre Tochter.
Machst du halt auch ohne Karte, ja?
Ja, genau. Was machst du ohne Karte? Aber trotzdem gab es ja etwas, dass sie sich das zugetraut haben, da reinzugehen. Mhm. Ihre Tochter, Adley, ist die Protagonistin, die wir haben, denn die kann eine Art geistige Verbindung mit ihren Eltern und aber auch mit diesen Dimensionen aufbauen und daher so ein bisschen da durchleiten, wie eine Art Navigationssystem. Mhm. Und sie ist also so die letzte Hoffnung, die die Eltern haben, wiedergefunden zu werden, um zurück in ihre normale Dimension zu kommen. Hilfe bekommt sie dabei von einer sehr weit entwickelten AI.
In humanoider Form.
In humanoider Form, ja. Mhm. Zumindest dem so am nächsten kommt zu der Zeit, ja.
Ja. Wie fandest du es?
Ich bin mir bisher unsicher, wie ich das fand. Mhm. Ich würde sagen, der Comic ist mehr eine Idee, eine philosophische Idee davon, wie Dimensionen funktionieren könnten, wie Raum und Zeit funktionieren könnten, aber vielleicht auch ein bisschen ein Kommentar dazu, wie eine Familie funktionieren kann. Und daher finde ich das ganz, ganz schwer zu greifen. Also es kommt einem zwischendurch so vor, als würde man einer Handlung folgen und lernt dann ja irgendwann, dass dem vielleicht gar nicht so ist.
Ich habe auch versucht zu beschreiben, in so in einem Satz, wie ich den Comic sehe oder bewerten würde, und der war wie ein recht grobes Storyboard eines potenziellen Christopher Nolans Films, für den er keine Finanzierung bekommen hat.
Ja, so ein bisschen so. Obwohl Nolan, wir müssen ein bisschen vorgreifen, was wir kommen, aber ich glaube, das ist gar nicht schlimm zu wissen. Wahrscheinlich ist es sogar gut zu wissen, bevor man davon überrascht wird. Nolan hätte ein Ende geschrieben.
Der Comic hat kein Ende, also kein wirkliches Ende.
Nee, überhaupt. Eigentlich bricht er mittendrin ab. So. Ja. Und das ist für sich, für diese Idee des Comics, glaube ich, gar nicht schlimm. Mhm. Für dich als Leser aber halt überraschend, vielleicht sogar enttäuschend, wenn du das vorher nicht weißt. Denn als ich zu Ende gelesen hatte, ich mache große Anführungsstriche zu Ende, war ich so ein bisschen, passt das? Gab es hier einen Fehler? Ist hier irgendwie und hab mir dann die letzte englische Version. Hast du
geguckt, ob eine Nummerierung draufsteht oder sowas? Ja, aber nee, war eine abgeschlossene Miniserie. Ich meine, du hast wenigstens noch den Vorteil des Buches gehabt. Ich habe auf dem iPad gelesen und ich habe halt nicht drauf geachtet, wie viele Seiten da jetzt noch kommen. Ja?
Ja.
Und auf einmal kamen da die Credits und ich dachte, was denn jetzt? Ja, hä? War sehr überrascht davon, ja. Lässt viel Raum zur Interpretation. Ich habe mich dann auch so eher dann festgeklammert, was mir an dem Comic so gefallen hat. Das war einmal der optische franco-belgische Stil. Es erinnert schon sehr, sehr stark an einen eher europäischen Comic. Das hast du auch gemerkt an den Lettering-Bubbles, die quadratisch sind, was bei amerikanischen Comics eher selten vorkommt. Was ich sehr schön fand, war, also wir müssen erstmal sagen, von wem das ist, ja. Richard Blake ist in Staaten zwischen 23 und 24 bei Image Comics erschienen und ist sein Comic-Debüt. der erste Comic, den dieser Künstler gemacht hat. Und er hat sich sehr viel Zeit für die Ausgestaltung der Welt, also die visuelle Ausgestaltung der Welt gelassen. Er hat es ja selber geschrieben, selbst gezeichnet. Und das fand ich ziemlich cool, weil durch diese komplett langen Sequenzen, wo er einfach nur die Welt beschreibt, so ein Panel ums nächste, einmal größer, einmal kleiner, diese textlosen Passagen, hat er gut das symbolisiert, was diese Bridge oder diese Dimensionsmöglichkeiten eigentlich darstellen, diese Unendlichkeit. Ja, es war halt, du hast diese Figuren immer sehr verloren in dieser Welt, in diesen Welten wahrgenommen. Ja. Und das fand ich ziemlich cool.
Ja, das waren auch die geileren Sequenzen in dem Comic. Also, ja. Fand ich.
Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil er hat sehr viel Raum für das Artwork gegeben, wo war da was, was halt somit das, der große Charakterpoint eigentlich des Comics war eigentlich. Im Gegensatz, weil die Figuren selber, die haben einen ja weitestgehend kalt gelassen. Also ob Adley da ihre Eltern wiederfindet oder nicht, das ist der Aufhänger gewesen, aber keine der Figuren wurde einen irgendwie so nah geschrieben, dass es angefangen hätte, jetzt zu interessieren, ob es wirklich so ist. Du wolltest eigentlich nur wissen, okay, was ist da los?
Ja, also ich gehe sogar einen Schritt weiter. Ich habe Adley nicht mal abgenommen, dass sie ihre Eltern vermisst.
Ja, es wirkte so, ja.
Ja, also was vielleicht auch gar nicht verwunderlich ist, wenn sie war halt sehr, sehr jung, als die weggekommen sind. Das heißt, vielleicht so eine menschliche Verbindung war da auch. Also nicht, dass sie sich daran erinnern könnte, so richtig. So, aber rein formal muss sie natürlich ihre Eltern wiederholen. So, und das war ja auch.
Rein formal.
Ja, rein. Ja,
aus versicherungstechnischen Gründen müsste ich mal eben in die Bridge.
Nee, aber die Großeltern erzählen ihr das halt, die sie dann betreuen und die Welt erzählt das und trainiert sie deswegen. Das heißt, rein formal ist sie irgendwie so ein bisschen dazu verpflichtet aus ihrer Sicht. Mhm. Aber ich glaube, die emotionale Beziehung existiert halt eher zu den Großeltern und zu der AI, mit der sie groß geworden ist.
Ja.
Und stimmt. Die AI finde ich halt einen interessanten Gedanken in dem ganzen Spiel.
Interessanter Gedanke, genau, der aber halt nicht zu Ende gebracht wird. Ja, du hast du kommst nicht in die Situation, tatsächlich irgendwie zu bewerten, wie eine Figur tickt, welche Motivation dahinter steckt, wo die hinwollen, was die vorhaben, gar nichts. Es werden ganz viele Aspekte aufgemacht, aber halt nicht so zu Ende gebracht, dass du es greifen kannst als Leser oder Leserin.
Ja, da, und das, genau. Und das, aber das gilt auch für die Welt, finde ich,
mit den Dimensionen. Ja. So. Aber das ist ja vertretbar, wenn das vage bleibt. Ja. Aber wenigstens bei der Motivation der Figuren sollte doch irgendwie was geschrieben werden, damit als Leser oder Leserin zugreifen kannst. Und das war nicht da. Das war überhaupt nicht da.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Aber auch bei den Dimensionen hat es mich ein bisschen geärgert, denn es wird jetzt zwar erklärt so ein bisschen, hey, Zeit und Raum und das wird auch immer mal wieder so ein bisschen aufgefasst. Aber das hätte man schon noch ein bisschen größer spielen können, finde ich. Da hätte man schon so eine Verfolgungsjagd oder so, die sich angeboten hätte an ein, zwei Punkten, hätte ich schon interessant gefunden durch diese Dimensionen, wo sich Zeit und Raum verschieben.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, der Comic ist, glaube ich, mehr eine Idee. Storyboard hast du es genannt. Nicht ganz vollständig, finde ich auch schön. Denn genauso wird man da so durchgeworfen. Und ist ein interessantes Experiment, glaube ich. Meine Frage wäre noch, wie ist das eigentlich im Englischen erschienen? Weil gefühlt, also das sind 9 Kapitel und die haben so unterschiedliche Länge, dass ich beim Lesen gedacht habe, waren immer 2 in einem Heft oder unterschiedlich viele? Oder?
Ich habe es auch in digitaler Tradeform gelesen.
Ah, okay. Das
kann ich gar nicht sagen.
Ja. Das, da gucke ich vielleicht
nochmal nach. Ich glaube, es waren 6 Hefte insgesamt.
Okay.
Nee, 5. 5 waren es. 5 Hefte waren es. Ich habe es aber auch in Tradeform gelesen. Da gab es dann halt auch keine, also auch nur diese Kapitelunterteilung. Ja, genau.
Aber würde ich auch empfehlen. Also ich könnte mir noch nicht vorstellen, das als Heftform zu lesen. Da müsste ich jeden Monat wieder von vorne anfangen.
Ja, vor allem wäre nach 2 Heften Schluss.
Ja.
Wärst du raus, ja.
Ja.
Ja, genau. Wir haben noch was anderes zusammengelesen. Ich bin sehr gespannt. Wir klammern uns ja gerade so ein bisschen an die neuen DC-Publikationen unter All In. Eigentlich habe ich sogar noch einen Titel weitergelesen, aber dazu reden wir an anderer Stelle wahrscheinlich nochmal. Absolute Superman, erste Heft. Jason Aaron und Rafa Sandoval.
Ja.
Lang angekündigt, groß geteased, mega PR-Kampagne dahinter. Das gesamte Social-Media-Netzwerk unter den amerikanischen Comic-Kreativen, ob jetzt auf Threads oder der Huso-Webseite, die ihren Namen nicht ausspreche, der Voldemorts der Social Media.
Ja, der hat jetzt was.
Oder Blue Sky mittlerweile.
Der hat jetzt mehr in den USA zu tun.
Ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Oder Blue Sky mittlerweile, weil ich mitbekommen habe, dass der Großteil der amerikanischen Künstlerinnenschaft sich auf Blue Sky sammelt, war voll davon. Von Absolute Superman-Werbung.
Ja.
Story Arc, erste Heft, heißt Last Dust on Krypton. Tja, ein Schelm, wer da nicht Sachen erkennt. 9 Millionen Lichtjahre entfernt von der Erde, stand groß in Lettern dort, ist der Planet Krypton im Absolute Universe angesiedelt. Der Planet ist in Kasten aufgeteilt, wobei die Kleriker der Science League ganz oben stehen und sehr, sehr tief herabgucken auf die Menschen unter ihnen. Er trägt ein Symbol auf der Brust. Na, kennen wir das irgendwoher? Und dieses Symbol symbolisiert die Kaste, die dort, beziehungsweise in der sie angesiedelt ist. So, und natürlich ist das S, das Superman-S auf der Brust, ein Symbol für was?
Für die allerniedrigste Kaste, die du erreichen kannst.
Also gegensätzlich wie ursprünglich in den Superman-Comics. Die Männer, die Menschen aus Stahl, stand dort, ja. Also Subs Eltern sind eher Farmer und Techniker, die für das Gute einstehen und keine Sekunde zögern würden, für das Richtige zu handeln und sich gegen die herrschende Kaste aufzulehnen. Das ist ein Aspekt, den ich, auch wenn ich jetzt mit der Story noch nicht zu Ende bin, den ich vollkommen albern fand, weil wenn du auf einem Planeten wie Krypton lebst, der mit sehr, sehr deutlichen faschistoiden Tendenzen auffährt und du in das Alter gekommen bist, ich sag mal so Ende 30, Anfang 40, schaffst Eltern zu sein, ein älterer Jungen.
Ja.
Und dieses Auflehnungspotenzial an den Tag legst, dann wärst du schon lange nicht mehr am Leben.
Das, ja, wir sehen ja auch so ein bisschen, wie die beiden Eltern in diese Kaste abrutschen.
Ja.
Also welches Ereignis dazu geführt hat, dass sie da hingehen. Und das war überhaupt nicht nachvollziehbar, ehrlich
gesagt. Ja.
Also,
ja, also das wirkt ein bisschen unglaubwürdig, aber egal. Eine Katastrophe passiert, der Planet steht kurz vorm Kollaps, Zeitsprung. Kal ist auf der Erde angekommen, mittlerweile als junger Erwachsener, also über dem Teenageralter. Und ist irgendwo in Südamerika und befreit in sklavenartigen Arbeitsverhältnissen sich befindenden Minenarbeiter, die von einer Firma, Lazarus Corps, ausgebeutet werden und befreit die aus deren Situation.
Ja.
Ja, und den Cliffhanger am Ende, den sparen wir uns mal aus, damit wir nicht allzu viel Spoiler bringen.
Ja.
Wie fandest du's?
Also.
Genau.
Wäre der Cliffhanger am Ende nicht gewesen, hätte ich gedacht, okay.
Ja.
Das is it jetzt? Wirklich? Mhm. Darum das ganze Gewese.
Ja.
Da war nichts, also die Idee, Krypton mehr zu erzählen, finde ich schön. Die Kasten lasse ich mir auch noch gefallen. So, all cool.
Lass
ich
mir gefallen.
Ja, man macht da ja, also was sie dann damit machen, finde ich halt Quatsch. So, für die Geschichte. Aber finde ich erstmal, ne, so, man möchte das ein bisschen mehr erzählen. Cool. Superman kommt auf die Erde, ist natürlich wieder derjenige, der irgendwie die Unterdrückten helfen möchte. Haken dran. Kenne ich. Aber ich weiß noch nicht, worauf das hinaus will. Also, ich weiß nicht.
Mhm.
Wie gesagt, wäre der Cliffhanger nicht gewesen, hätte ich gesagt, ja gut, dann lese ich halt Wonder Woman und Batman weiter und dann lese ich das mal irgendwann als Trade, wenn das nochmal da ist.
Es ist nicht genug, wie soll man sagen, Sachen dabei, oder sind nicht genug Sachen dabei, die einen hooken, ja, die einen an den Haken nehmen, mitziehen, abseits vom eben schon angesprochenen Cliffhanger. Wie fandest du das Design von Superman? Also für mich wirkte der irgendwie so wie eine Mischung aus dem jugendlichen Earth One Superman und dem peinlich coolen 90s Superman unter Klaus Jansen. Irgendwo dazwischen.
Ja, ein bisschen auch wie ein beleidigter Teenager. Ja. Ich glaube, das kann schon ganz cool werden und vielleicht tun wir dem ein bisschen Unrecht. Es ist ja auch nur das erste Heft.
Mhm.
Aber ja, das Design, du hast es ganz gut beschrieben. Ich muss dann so einen trotzigen Jugendlichen denken, der cool sein will und deswegen die Kapuze tief ins Gesicht zieht. Auch, dass er nicht mit den Menschen reden möchte, so richtig um sich herum,
ja,
sich nicht erklären möchte. passt nicht zu den Aktionen, die er da macht. Also er ist offensichtlich auch kein richtiger Revoluzer.
Ja, ja.
Aber es fehlt auch der komplette Background. Ich weiß nicht, warum er das macht. Ich weiß nicht, was ihn dazu bewegt. Also, ja, so, warum Minenarbeiter befreien, warum nicht Seenotrettung? Also.
Ja, also insgesamt ist die Motivation schon ein bisschen schwer greifbar, weil er halt sein gesamtes Verhalten in der Interaktion auch mit den Leuten, die er rettet, so wirkt wie ein 16-Jähriger, den du als Elternteil anbetteln musst, damit er zum Essen kommt und nicht verhungert. Weil er hat keinen Bock auf mehr. Und deswegen ist es sehr, sehr schwer, ihm das abzukaufen, dass er denn irgendwie gewillt ist, Leute zu retten.
Ja, genau. Du verstehst es überhaupt nicht.
Er mag keine Menschen, so wirkt er.
Ja, sehr distanziert. Vielleicht mag er die auch gar nicht. Genau, ja. Vielleicht ist das aber auch der Trope, den man da unterbringen möchte, er mag keine Menschen. Mhm. Aber wir haben auch keine Ahnung, wie er zur Erde gekommen ist, wie er da aufgewachsen ist.
Ja.
Ich weiß nicht, ich werde bestimmt eine zweite Hälfte reinlesen, aber von den dreien, die wir jetzt gelesen haben, fand ich es den schwächsten Start.
Ja. Was mich am meisten gestört hat, ist, dass mittlerweile dieses inflationäre Verwenden oder dieses, sagen wir, unreflektierte Verwenden dieser bekannten Tropes von wegen die unterdrückte Arbeiterklasse lehnt sich auf gegen die Eliten. Das hat jahrelang immer gut funktioniert und ist auch an sich ein sich gut verkaufendes Konzept. Aber da wir jetzt mittlerweile in einer Zeit leben, und ich habe das jetzt, glaube ich, bei diesem Avengers Twilight Comic vor einiger Zeit, den Chip Zdarsky geschrieben hat, auch schon mal gesagt, da wir jetzt mittlerweile in einer Zeit leben, wo es diverse Bubbles, will ich es mal nennen, gelernt haben, diesen Mechanismus zu instrumentalisieren für eine Situation und eine Situation argumentieren, die eigentlich gar nicht da ist.
Mhm.
Unter einer gewissen Scheinheiligkeit. Ihr wisst alle, was ich meine. Finde ich es schwierig, dass solche Tropes denn so unreflektiert erzählt werden, als wäre das aktuell nicht der Fall. Oder als wäre das nicht in den letzten Jahren, hätte sich das in den letzten Jahren nicht so entwickelt.
Ja. Ja?
Wenn man sich das Gewäsch anguckt, was rechte Bubbles in den Staaten, die mittlerweile Regierungsverantwortung wieder bekommen sollen, von sich geben, weil unreflektierte WählerInnen nicht checken, dass diese Leute genau das sind, was sie vorgeben zu bekämpfen, dann ist das halt schwierig, wenn in den Comics genau dieser Mechanismus immer wieder erzählt wird,
ja,
und dann halt diesen leichtgläubigen Leuten damit vermeintlich Recht gegeben wird. Und das finde ich echt problematisch. Mittlerweile.
Ja, bin ich ganz bei dir.
Vor 10 Jahren hätte ich das, oder vor 20 Jahren hätte ich da wahrscheinlich das noch nicht so gesehen, eben weil da auch nicht so viel aktueller Anlass für gegeben worden wäre, als das heute der Fall ist.
Ja, ich glaube, gleichzeitig funktioniert es dann halt für die Leute gut, aber ich bin komplett bei dir, das ist vielleicht ein bisschen die falsche Zeit, um so einen Ansatz zu wählen. Vielleicht brechen sie auch noch komplett aus, so. Ich würde Jason Aaron auch vollkommen zutrauen, dass er im zweiten, dritten Heft damit komplett bricht und was anderes erzählen
möchte. Ich hoffe es, weil wirklich jeder Ahnung, Hillbilly South Carolina Dulli, der das liest, der ist kurz davor zu schreien und jetzt noch was gegen Impfung. Dann ist es genau meins. Weißt du?
Oh. Ja, dann ist es mein Superman.
Ja, genau. Der lehnt sich auf gegen die Kleriker Science League.
Ja.
Das ist so, ist jetzt auch durch, ja. Also, naja. Egal. Bin ich ganz bei dir, aber ich glaube, wir sind da einer Meinung. Bei den Absolut-Titeln, die uns bis jetzt am besten gefallen, unterscheiden wir uns minimal. Aber auf jeden Fall sagen wir auch, dass Batman und Wonder Woman aktuell ganz vorn sind. Oder?
Ja, definitiv. Hast du schon den zweiten Batman?
Nee, noch nicht gelesen. Habe ich Pile of Shame. Ich stapel gerade noch. Aber der wird da schnell runterkommen, denke ich.
Ja, bei mir auch. Das, ja, aber damit haben wir die großen drei Namen gelesen, also die Einzelhefte.
Mhm.
Jetzt müssen wir nochmal.
Ich würde
mal weiter.
Bevor wir in die Medienempfehlung reingehen, welche vorhin Hunger and the Dusk angesprochen hatte, ich will zumindest erwähnen, heute auch über das neue Ultra-Mega-Heft zu sprechen, aber das wäre dann nachher too much gewesen. Ich will es aber trotzdem nochmal empfehlen. Comics-Reihe Ultra-Mega habe ich hier schon, glaube ich, zweimal angesprochen. Ich habe das aktuell super stark. Ebenfalls ein Kandidat dafür, dass ein deutscher Verlag da mal sagt, da gucke ich rein und vielleicht hole ich das nach Deutschland. Das wäre sehr, man würde bei viele Menschen glücklich machen. Vielleicht auch genug, dass sich das rentiert.
Cool.
Ja. Du hast da noch nicht mit angefangen, ne?
Nein. Mach. Ich hatte damals ja das erste Heft gelesen, das hat mich nicht so gezogen.
Mach's nochmal. Wenn du musst aber die Muße haben. Du musst die Muße haben.
Ja, das.
Auf dem größten iPad, das du hast, auf jeden Fall. Zwingend. Auf dem größten. Das macht Spaß. Das ist wirklich gut.
Immer.
Ja. So, Medienempfehlung. Du hast, ich weiß, vor der Aufnahme hat er noch überlegt, weil er so viel hatte nicht viel. Ist dir was du empfehlen kannst?
Mir ist was eingefallen, was ich empfehlen kann. Für alle Menschen, die manchmal damit strugglen, wenn es viele Änderungen im Leben gibt, kann ich das Buch Who Moved My Cheese empfehlen.
Okay.
Das hat mir nochmal geholfen, so ein paar Sachen, so ein paar Situationen zu reflektieren. Ist ein sehr kurzes Buch, das ist irgendwie in einer Dreiviertelstunde gelesen und beschäftigt sich so ein bisschen mit dem Wert von Änderungen im Leben. So, was kann ich daraus ziehen, wenn sich große Dinge ändern und gerade in der Zeit, wo es gerade viele Änderungen auf dieser Welt gibt, wo man sich vielleicht auch in einer sehr schnelllebigen Welt bewegt. Und das muss gar nicht immer das große Politische sein, es kann auch einfach im Privaten, im Kleinen sein. Ist das ein echt cooles Buch, das darauf reflektiert.
Sagt den Titel.
Spart euch Who Moved My Cheese.
Okay.
Spart euch das Vorwort, spart euch das Nachwort, das ist so ein amerikanisches Buch. Da erklärt natürlich der Autor, was für Millionen Firmen er mit diesem Buch gerettet hat und wie viele Leute er beeinflusst hat und welcher Superstar das Buch gelesen hat, seitdem seine Karriere wieder durchstartet. Das könnte alles knicken. So, das ist das typische amerikanische Gewese von Autoren. Lest euch einfach die Hauptstory durch und macht eure Gedanken dazu. Ich fand das sehr, sehr cool und das hat mir weitergeholfen.
Okay. Deutlich weniger pädagogisch wertvoll komme ich mit zwei Filmempfehlungen um die Ecke, die aktuell bei Prime Video verfügbar sind, sofern ihr dort ein Abo habt. Und zwar zwei John Woo-Klassiker. Hongkong Action Kino. Hardboiled ist dort verfügbar und The Killer. Ich habe Hardboiled vor einigen Monaten erst wieder gesehen, leider schmerzhafterweise in deutscher Synchro. Trotzdem super toll. Also wer entweder noch nie oder mal wieder wirklich handgemachtes, fantastisches Hongkong-Action-Kino Ende 80er, frühe 90er möchte und wirklich richtig, richtig gutes, handgemachtes Action-Kino sehen will, John Woo Hardboiled und The Killer, also zwei Filme, die sehr legendär sind und sehr viel Einfluss auf diverse Action-Filme bzw. FilmemacherInnen hatten, die wir heute sehen, die Filme wie John Wick und was weiß ich alles machen. Ohne diese Filme, ohne John Woo, wäre ich nicht möglich gewesen.
Ja. Sehr gute Empfehlung.
Das war's. Für
das war's.
Was wirst du als nächstes lesen?
Ich werde Haus Divided weiterlesen. Der Heiko Hörnig hatte sich gemeldet, nachdem wir letztes Mal Horde besprochen haben und hat gefragt, hey, wollt ihr das nicht lesen? Und ich habe gesagt, Fantasy-Setting, ich bin gerade voll drin in dem Ding, gerne. Und da hat er mir die PDFs zur Verfügung gestellt. Und da werde ich nächstes Mal bestimmt drüber sprechen, wenn wir das nächste Mal aufnehmen.
Sehr schön.
Und bei dir?
Wahrscheinlich Absolute Batman. Mache ich mich auch endlich mal an eine der vorhin angesprochenen Miniserien, die jetzt zu Ende gegangen sind, damit wir hier zeitnah mal sprechen können. Müssen wir uns nochmal abstimmen, denn vielleicht ist was dabei, wo du auch Bock drauf hast, dann können wir es beide lesen. Absolute Batman wird sehr, 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 sehr weit oben sein in der Sachen der Wahrscheinlichkeit, was ich mit als nächstes lese. Genau.
Sehr gut, da bin ich gespannt, was du berichtest. Wenn du es gelesen hast, schreib mir, dann versuche ich das auch zum nächsten Mal noch zu lesen.
So. Euch eine entspannte Woche. Wir hören uns. Andreas, mach's gut.
Jawohl, bis denn. Tschüss. Ciao.